Hi, ich bin Bianca und du bist hier im Mentalserver-Podcast gelandet, dem Podcast über Alltagspsychologie und die ungeschönte Wahrheit darüber, wie Menschen ticken, wenn sie glauben, logisch zu handeln. Ich zeige dir, wie du die Mechanismen deines Gehirns verstehst, bewusster reagierst und andere besser einordnest. Für klarere Entscheidung statt Autopilot. Also entscheide selbst, bevor dein Gehirn es tut. Herzlich willkommen zurück beim Mentalserver-Podcast und bei mir geht's über Verkaufspsychologie. Herzlich willkommen zu Mentalserver, dem Podcast über Verkaufspsychologie. Und heute steige ich mal in eine These ein, die mir schon tatsächlich seit einiger Zeit im Kopf rumspukt und die ich einfach mal genauer betrachten will und auch nicht einfach so unwidersprochen stehen lassen möchte. Ja, ich möchte das gerne mal so von mehreren Seiten betrachten. Und zwar geht es darum, ob Frauen anders als Männer verkaufen, weil ihre Gehirne anders ticken. Die kurze Antwort mal eben vorweg, damit hier nichts irgendwie, ne, keine falsche Spannung aufgebaut wird. Ja und nein. Also nein, weil unsere Gehirne grundsätzlich, egal welches Geschlecht, nach denselben Prinzipien funktionieren. Und ja, weil Prägung, Erfahrung und das, was die Neurowissenschaft Neuroplastizität nennt, tatsächlich zu echten, messbaren Unterschieden im Verhalten führen können. Der Unterschied liegt also nicht sozusagen im Gehirn, in der Hardware, sondern in dem, was jahrzehntelang draufgespielt wurde. Und genau diesen Unterschied, da will ich heute mal ein bisschen genauer hingucken, ein bisschen auseinandernehmen, weil er im Verkauf tatsächlich ziemlich viel erklärt, aber eben auch gerne mal, ich sag mal, naja, als Klischee missbraucht wird. Genau, also fangen wir mal mit der Behauptung an, die man relativ häufig hört. Ja, Frauen verkaufen einfühlsamer, Männer verkaufen dominanter, weil das Gehirn so gebaut ist. Das klingt ja erstmal so weit plausibel, aber so ist es nicht. Ja? Denn wenn ich jetzt sage, das weibliche Gehirn oder das männliche Gehirn, na, dann tue ich damit ja so, als gäbe es zwei klar abgrenzbare Gehirne, Kategorien. Aber das hält der Forschung nicht stand. Ja? Da die Neurowissenschaftlerin Daphne Joel, kommt aus Israel, die hat dazu ein Konzept geprägt, das mittlerweile echt häufig genannt wird in diesem Zusammenhang. Und zwar sagt sie oder sieht das Gehirn als Mosaik. Und ihre Untersuchungen, die zeigen relativ klar, dass die meisten Gehirne oder alle Gehirne, dass das Gehirn eine individuelle Mischung aus Merkmalen ist, ja, die statistisch mal häufiger bei Männern und manche häufiger bei Frauen vorkommen, aber eben nicht als zwei getrennte Dinge zu betrachten sind. Ja? Und interessant, die Variation von diesen Mosaikteilen, die sind innerhalb eines Geschlechts in der Regel sogar größer als die Variation zwischen den Geschlechtern. Heißt, erste kritische Frage, die ich mir hier also mal stellen muss, reden wir wirklich über zwei Gruppen? Oder benutze ich häufiger mal Mann und Frau quasi als grobe Abkürzung für was eigentlich viel Individuelleres? Und na klar, die Antwort ist klar, ist das Letzteres. Ja, so ist, wir sind individueller und nicht nur zwei Systeme. Genau. Es stellt sich danach dann also die Frage: Gibt es denn vielleicht überhaupt gar keine strukturellen Unterschiede? Aber so einfach ist es dann tatsächlich doch auch wieder nicht. Es gibt da gerade ein aktuelles Forschungsteam und die haben natürlich gezeigt oder haben bewiesen, dass die Sexualhormone, die ja schon unter den Geschlechtern erwiesenermaßen anders sind und in anderen Mengen vorkommen, das hängt schon mit Unterschieden, ich sag mal, in diesem Mosaik, in dieser Mikrostruktur des Gehirns zusammen, ja. Aber das sind eher sehr, sehr kleine Unterschiede in diesen neuronalen Verbindungen und nicht grundverschiedene Funktionsweise. Also Teil A stellt Testosteron her und Teil B ist dann für die weiblichen Hormone zuständig. So ist es nicht. Ja, es gibt Unterschiede, aber die sind ziemlich klein, die überschneiden sich häufig und diese praktische Bedeutung, also die Auswirkungen davon, die sind tatsächlich noch ziemlich unklar. Genau. Und die zweite kritische Frage an der Stelle, wenn diese Unterschiede tatsächlich in der Forschung bewiesen, nur so klein sind, ja, warum wirken sie im Alltag dann aber oft tatsächlich so präsent und so groß? Und da setze ich dann tatsächlich nochmal ein bisschen genauer an. Und hier kommt nämlich diese Neuroplastizität ins Spiel. Unser Gehirn verändert sich durch Nutzung. Wiederholte Erfahrungen, wiederholte Rollenerwartungen, wiederholtes Feedback aus der Umwelt. Und all das schleift eben diese neuronalen Muster. Ja? Und dadurch verändert sich unser Gehirn. Das heißt, ich bleibe jetzt mal sehr klischeehaft auch, ein Mädchen, das von klein auf zur Rücksichtnahme belohnt wird, ja, und für Durchsetzung eher bestraft, entwickelt eine andere automatisierte Reaktionskette als ein Junge, bei dem es vielleicht genau andersrum gelaufen ist. Und das ist eben keine, ich sag mal, fixe Sache, keine fixe Software. Das ist über Jahre trainiertes Verhalten, das sich neuronal dann eben verfestigt hat. Und da gibt es eine Neurowissenschaftlerin, Gina Rippon, und die nennt diese Verwechslung, ja, dass das sozusagen die kleinen Unterschiede in der öffentlichen Wahrnehmung, aber so als biologisch fixierte Fakten erklärt werden, die nennt das Neurosexism oder eben Neurosexismus. Und damit werden zu häufig bestehende Rollenbilder nachträglich wissenschaftlich legitimiert. Und das ist tatsächlich auch eine Falle, in die man da sehr, sehr schnell tappen kann. Ja, man hat ja recht mit diesem, es gibt Unterschiede. Und liegt aber eben trotzdem falsch, wenn man daraus schlussfolgert, naja, das liegt eben am Gehirn der Frau. Genau, und jetzt wird's interessant und wir wechseln mal von diesen Neurowissenschaften, ja, also von der tatsächlich, ich sag mal, ausschließlichen Gehirnstruktur zur Verhaltensforschung. Da gibt's gerade, oder da gab es eine Metastudie zu Verhandlungsverhalten, ja, und die sagt, dass es durchaus Leistungsunterschiede zwischen Frauen und Männern in Verhandlung gibt, ja, die sind auch da sehr klein. Aber die haben mehrere hundert Studien ausgewertet. Diese Unterschiede sind da. So, und hier, finde ich, müssen wir jetzt mal über drei Dinge reden, die, finde ich, für den Verkaufsalltag tatsächlich echt relevant sein können. Ja, erstens, Frauen fordern im Schnitt weniger, wenn sie für sich selbst verhandeln. Ja, etwa beim eigenen Gehalt, bei der eigenen Provision oder sowas. Wenn sie aber für andere verhandeln, ne, für ihr Team, für ihre Kunden oder so, dann verschwindet dieser Unterschied fast komplett oder kehrt sich sogar um. Finde ich total interessant. Ja, das spricht also stark gegen, Frauen sind von Natur aus zurückhaltender und eben eher für so eine erlernte Rollenerwartung. Ja, Fürsorge für andere wird sozial belohnt. Ja. Für sich selbst eintreten, vor allem bei Frauen, ist diese Belohnung eher selten. Ja. Zweitens, auch total interessant und relevant, es gibt den sogenannten Backlash-Effekt. Ja. Frauen, die dieser, sag ich mal, derselben forschen, dominanten, sehr präsenten Verhandlungs-, also wer diese Verhandlungsstrategien anwendet, wie Männer, die werden von Verhandlungspartnern häufig negativ bewertet, ja, also eher so als zu hart und unsympathisch. Und Männer, die so reagieren, gab es auch eine Studie, die bekommen dieses Label zu hart echt seltener, ja. Das heißt, ein Teil dessen, was wie anderes Verkaufsverhalten von Frauen aussieht, ist in Wirklichkeit, ich sag mal, eine Anpassung an, ja, naja, an unsere Umwelt, die bestimmtes Verhalten bei Frauen bestraft und bei Männern belohnt. Ja, es ist jetzt kein Männerbashing, das sind tatsächlich Studien. Und das ist eben kein Gehirnunterschied. Das ist sozusagen eine Strategie in einem ungleichen sozialen Umfeld. Punkt. Ja. So, und was auch noch ganz interessant ist, der dritte Punkt, mit sinkendem Spielraum in solchen Verhandlungssituationen, also je klarer irgendwie so die Regeln sind und Zahlen, die vorgegeben sind, und da schrumpft dieser Verhandlungsunterschied, dieser Geschlechterunterschied im Verhalten auch gen Null. Heißt im Umkehrschluss, je mehr Interpretationsspielraum, ja, eine Verhandlungssituation lässt, desto stärker greifen eben diese erlernten Muster und sozialen Erwartungen. Finde ich mega interessant. Genau, heißt daraus nochmal eine Frage, die sich irgendwie zwingend ergibt. Ja? Wenn Struktur, wie oben erwähnt, Regeln, Zahlen, Budgets, was auch immer, wenn das reduziert wird, ja, wie viel von dem, was wir dann eben als typisch weiblich oder typisch männliches Verkaufsverhalten wahrnehmen, ja, wie viel ist dann eigentlich nur eine Reaktion auf diese Unklarheit, ja, und nicht auf das Geschlecht selber? Und damit wären wir ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Verhalten lässt oft oder nicht Verhalten, wobei wir verhalten uns ja irgendwie immer auch bei Zurückhaltung, na, wie viel davon ist tatsächlich Unsicherheit? Also, lass uns das nochmal alles zusammen kurz einordnen. Ja, es gibt natürlich nicht das rein weibliche oder das männliche Verkaufsgehirn. Es gibt da eine riesige individuelle Bandbreite, klar. Ja, und das Geschlecht trägt einen sehr kleinen Teil dazu bei. Aber es gibt eben auch auffällige Verhaltensunterschiede im Verkauf und wie eben diese vorhin diese geringe Selbstforderung und eben diese Abhängigkeit vom Kontext. Ja? Und die sind zu einem großen Teil das Resultat von Sozialisierung und, naja, ich sag mal sozialer Sanktionierung und eben nicht von fixer Biologie. Und das Gute, was also durch Erfahrung in unseren Gehirnen eingeschliffen wurde, kann durch neue Erfahrungen eben auch wieder verändert werden. Und das ist ja das Gute an dieser Neuroplastizität. Und die nimmt übrigens im Alter auch nicht stark ab. Ja? Unser Gehirn kann sich bis ins extrem hohe Alter neue Erfahrungen aneignen und sich ändern. Und für den Alltag heißt das jetzt für uns, ja, also statt zu fragen, wie verkaufen Frauen anders, ist die spannende Frage doch eher so, welche Erfahrung oder welches Feedback und eben auch welche Rollenerwartungen haben bei dieser einen Person, egal ob männlich oder weiblich, zu dieser einen neuronalen Gewohnheit oder ist zu dieser einen neuronalen Gewohnheit geworden. Egal, ob es jetzt Dominanz oder Mehrfordern für andere ist. Ja? Also nochmal, Kurzfassung zum Mitnehmen. Nicht das Geschlecht verkauft anders, die Prägung tut es. Und Prägung ist netterweise anders als Anatomie veränderbar. So, wenn dich das Thema jetzt tatsächlich interessiert hat, dann schreib mir gerne mal oder lass mich gerne mal wissen, welche Muster, ne, nicht Reaktionen oder Gehirnbereiche, sondern welche Muster du bei dir selbst oder vielleicht auch bei deinen Kollegen oder beim Team beobachtet hast. Ja, wann fällt dir das besonders auf? Und bist du der Meinung, dass sich das irgendwie noch verändern lässt? Okay, bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig.